Frankreich hatte eine neue Regierung. Dann wieder nicht. Und jetzt wieder doch. Sébastien Lecornu ist der alte Premierminister von Frankreich und jetzt auch wieder der neue. Ob man sich den Namen merken muss? Mal gucken. Denn die Regierungskrise in Frankreich ist noch nicht beendet. Zwei Misstrauensvoten hat der neue Premier zwar überstanden, aber die Probleme, die bleiben. Hier den Überblick zu behalten, ist schwer. Unser Gast Jakob Meyer will uns aber in dieser Folge davon überzeugen, uns mehr mit dieser Regierungskrise zu beschäftigen. Denn sie betrifft uns auch in Deutschland. Jakob hat als Korrespondent 5 Jahre lang über die EU-Politik in Brüssel berichtet und erzählt uns, wie wichtig Frankreich für die EU ist. Denn wenn Frankreich schwächelt, dann hat das Folgen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Freitag, der 17. Oktober. Hallo Jakob.
Hallo Elena. Der 3. Oktober, 35 Jahre deutsche Einheit.
Monsieur le Président, bienvenue à Saarbrück.
Der Festakt diesmal in Saarbrücken und Festredner war Emmanuel Macron, der französische Präsident.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, liebe Frank.
Emmanuel Macron hat in seiner Rede einen weiten Bogen gespannt.
C'est à nous de faire. Et ce qu'il nous faut penser pour le siècle qui vient. C'est une Europe de puissance.
Von der deutsch-französischen Aussöhnung bis zur Kapitalmarktunion der EU, die geplant ist, die Verteidigungsanstrengungen bis hin zum Kampf gegen Desinformation, also weites Feld, was man halt so sagt, wenn man im Ausland ist und wenn man vielleicht auch von innenpolitischen Problemen ablenken möchte. Denn da hatte man schon den Eindruck, Macron macht das, was eben viele Politikerinnen und Politiker, führende Politikerinnen und Politiker machen, wenn es daheim nicht so gut läuft. Da ist man dann ganz gerne im Ausland unterwegs und hält Reden, wie er es eben am 3. Oktober getan hat.
Pour protéger leurs frontières, pour protéger leur puissance économique.
Er fühlt sich wohl dabei, er ist rhetorisch sehr gut, er hat sogar auf Deutsch einige Sätze in seine Rede eingeflochten.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe das geeinte Europa.
Wenn man dann guckt, wie daheim in Frankreich seine Zustimmungswerte aussehen, da scheinen ihm diese Auftritte im Ausland überhaupt nichts zu bringen. Also er spielt den Staatsmann, er ist auch der Staatsmann. Der französische Präsident ist anders als bei uns der Bundespräsident dafür verantwortlich, die Grundzüge der Außenpolitik zu bestimmen. Das tut er weiter. Da hat er auch noch die Kraft dazu, auch wenn es daheim nicht gut läuft. Aber Tatsache ist eben auch, ganz Europa weiß, dass es eben nicht gut läuft, dass Frankreich tief in der politischen Krise steckt und dass es nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist, sondern dass das eine strukturelle Krise ist, wo man eben nicht weiß, wie das ausgehen wird.
Du warst ja mehrere Jahre in Brüssel als Korrespondent. Wie hast du das da erlebt? Welche Rolle spielt Macron in der EU und für die EU?
Ich habe ihn als starken Akteur in Europa erlebt. Also wenn wir zurückblicken auf die erste Amtszeit von der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron war im Grunde derjenige, der Ursula von der Leyen erfunden hat.
Wer hätte das gedacht? Ursula von der Leyen soll es machen. Nachdem die EU mit den Spitzenkandidaten der Europawahl Ping-Pong gespielt hatte, wurde ein neuer Ball ins Spiel geworfen. Und den haben die Staats- und Regierungschefs offensichtlich dankend aufgenommen, nach stundenlangen und heftigen Verhandlungen. Ursula von der Leyen soll also Kommissionspräsidentin der Europäischen Union werden.
En effet, la proposition faite par le Conseil européen d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission.
Er war derjenige, der diese Politikerin aus Deutschland aus dem Hut gezaubert hat. Völlig überraschend, auch für Insider, kam er damit und hat sie letztlich durchgesetzt als Chefin der mächtigsten Behörde in Europa. Und wenn man sich anschaut, er hat auch in vielen anderen Punkten tatsächlich französische Politik in Europa durchgesetzt. Also die EU-Kommission hat zum Beispiel Umweltauflagen in der Landwirtschaft zurückgestellt. Und zwar ganz einfach, weil auch Macron die mächtige Bauernlobby im Nacken sitzt. Brüssel hat Atomkraft als nachhaltig eingestuft und ist damit Paris entgegengekommen, das ja bei der Stromerzeugung stark auf Kernenergie setzt. Also 70% des Stroms in Frankreich kommen aus Atomkraft. Und Macron hat bei jeder Gelegenheit auf strategische Autonomie abgehoben, also weniger abhängig sein von Großmächten wie China, USA. Es geht ihm um europäisches Selbstbewusstsein. Es geht ihm aber auch einfach darum, dass in Europa die Art Wirtschaftspolitik gemacht wird wie in Frankreich. Also eher staatlich gelenkte Industriepolitik statt, wie bei uns es der Fall ist, eher mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik. Er handelt schon so ein bisschen nach der Devise, was Frankreich nützt, ist auch gut für Europa.
In Frankreich kriselt es innenpolitisch.
Unter dem Motto blockiert alles demonstrieren in ganz Frankreich Zehntausende Menschen. Barrikaden wurden aufgebaut, Straßen blockiert. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei.
Letzte Woche ist die Regierung um den Premierminister Sébastien Lecornu gescheitert.
Lecornu war am Freitag kurz nach seinem Rücktritt erneut zum Regierungschef ernannt worden.
Jetzt hat Sébastien Lecornu allerdings erneut eine Regierung gebildet. Völlig unklar, wie lange sie halten kann. Nun ist es natürlich so, auch andere Länder gehen durch innenpolitische Krisen, also andere EU-Länder. Aber trotzdem schauen jetzt alle gespannt auf Frankreich. Warum ist Frankreich so wichtig für die EU?
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU, ist wie gesagt zusammen mit Deutschland das Land, das viele Vorhaben in Europa voranbringen kann. Oder eben auch Vorhaben hemmen kann, wenn es in Frankreich nicht gut läuft und wenn ein Part dieser deutsch-französischen Achse nicht so läuft, wie er sollte, oder ein Teilnehmer auf dem Tandem nicht so mittritt wie der andere. Da gibt es ja viele schöne Bilder, Tandem, Motor, Achse, also irgendwas, was Europa voranbringt. Und wenn da ein Teil eben nicht mitzieht, dann läuft das Ganze nicht. Das wichtigste Beispiel für mich ist, wenn wir ins Jahr 2020 zurückschauen, Corona-Pandemie. Man sagt ja immer, beim Geld hört die Freundschaft auf. Deutschland und Frankreich sind sich übers Geld näher gekommen. Also als es um die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ging, da haben Paris und Berlin wirklich an einem Strang gezogen. Macron hat Merkel damals überzeugt, wir machen das, was ihr nie wolltet, nämlich wir machen in großem Stil in Europa gemeinsame Schulden. Es wurde dann, dadurch, dass Deutschland und Frankreich zusammengearbeitet haben, dieser große Corona-Fonds ins Leben gerufen. 750 Milliarden Euro, also wirklich auch wieder eine unvorstellbar große Summe. Aber die hat schon geholfen, dass Europas Unternehmen, die meisten jedenfalls einigermaßen glimpflich durch die Pandemie gekommen sind. Also wie gesagt, es klappt was, wenn die beiden zusammenarbeiten. Aber diese Zusammenarbeit oder das gute Arbeiten des einen Tandempartners ist jetzt eben wirklich gefährdet, dadurch, dass Frankreich so in der Krise steckt. Ironischerweise galt ja Deutschland lange als kranker Mann Europas, weil bei uns die Wirtschaft geschwächelt hat, mehrere Jahre hintereinander, weil aus Brüsseler Sicht in Deutschland, in Berlin wenig voranging. Wir hatten die Ampelkoalition, die in Europa oft nicht wusste, was sie wollte. Stichwort German Vote.
Die europäischen Partner waren des Öfteren irritiert. Verbrenner aus, Abgasregeln für Lkw, Lieferkette. Mehrfach stellte die Ampelregierung längst beschlossene Kompromisse wieder in Frage. Das berüchtigte German Vote, die deutsche Enthaltung, weil man sich in Berlin nicht einigen kann, machte wieder die Runde.
Das hat sich jetzt mit Schwarz-Rot geändert. Zumindest hat der Bundeskanzler Friedrich Merz die Ansage gemacht, wir wollen wieder was voranbringen. Jetzt haben wir es eben in Frankreich so, dass Macron zwar sagt, wir wollen noch was wuppen, aber jeder eben weiß, bei ihm zu Hause läuft es nicht mehr und er hat eben keine funktionierende Regierung mehr im Rücken. Und natürlich schauen auch die Finanzmärkte ganz genau hin. Frankreich hat einen Schuldenstand, den dritthöchsten Schuldenstand in der EU und das ist natürlich besorgniserregend.
Wenn man da jetzt so die Nachrichten der letzten Wochen und Monate verfolgt, da fragt man sich ja, was ist denn da eigentlich los mit dieser Regierungskrise? Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht die absolute Frankreich-Kennerin, auch wenn ich da gerne in den Urlaub hinfahre. Aber wenn man dann so nachliest, was sind da so die Streitpunkte, da landet man unter anderem bei der Rentenreform.
Der alte und neue Premier Lecornu hat es nun mit etwas versucht, was vor allem Präsident Macron, den selbsternannten Präsidenten der Reformen, überaus schmerzen dürfte. Lecornu hat die Rentenreform ausgesetzt, für die Macron so lange gekämpft hatte. So will er einen nächsten Regierungssturz und Neuwahlen verhindern.
Damit ist eine Hürde für einen neuen Haushalt genommen, den das Parlament verabschieden muss. Sonst gibt es keinen Haushalt für 2026. Was würde es für die EU bedeuten, wenn da in Frankreich gar kein Staatshaushalt zustande kommt?
Ja, die EU schaut deshalb ganz genau hin, weil, wie gesagt, Frankreich tief in der Schuldenkrise steckt. Frankreich hat inzwischen einen Schuldenstand von 113% gemessen an seiner Wirtschaftsleistung. Also fast doppelt so viel, wie nach den EU-Regeln erlaubt ist. 60% sind eigentlich erlaubt. Damit ist Frankreich auf Platz 3 nach Griechenland und Italien. Und wenn man sich Deutschland anschaut, wir sind bei 62%, also das ist schon ein ganz anderer Schnack. Und inzwischen muss die Regierung in Paris mehr für den Schuldendienst ausgeben als Griechenland, weil die Zinsen auf französische Staatsanleihen so hoch sind, deutlich gestiegen sind und weil Frankreich höhere Risikoprämien zahlen muss. Also das ist alles schon besorgniserregend. Es gibt ein Defizitverfahren, das die EU-Kommission gegen Paris anstrengt.
Heute ist Frankreich das Sorgenkind in der Europäischen Union. Das liegt nicht nur an der Dauerkrise wechselnder Regierungen, sondern vor allem an der enormen Staatsverschuldung. Gegen Frankreich läuft deshalb ein Defizitverfahren. In der Eurozone hat kein einziges Land ein so hohes Haushaltsdefizit wie Frankreich.
Also das Defizitverfahren sieht vor, es gibt da neue EU-Regeln für die Schulden, dass die EU-Kommission, also dass sich Brüssel mit Paris zusammensetzt und gemeinsam einen Plan erarbeitet, wie Paris dann die Schulden abbauen kann. Und das Schlimme ist eben, dass es in Frankreich keine Aussicht auf Besserung gibt, weil das Ganze eben strukturell so aussieht, als würde Frankreich eben zu den Sozialreformen, die Fachleute für nötig halten, nicht fähig sein.
Okay, also Frankreich hat eine fast doppelt so hohe Staatsverschuldung als Deutschland. Und in Deutschland war ja auch die Staatsverschuldung eines der großen Streitthemen. Das finde ich wirklich interessant. Könnten denn Frankreichs Probleme mit dieser Staatsverschuldung auch ein Problem für den Euro werden?
Das ist die große Befürchtung. Es gab sogar schon Fachleute, die eine zweite Euro-Krise befürchtet haben. Dann gibt es andere, und das ist wohl die Mehrheit, die sagen, also ein zweites Griechenland, so eine Euro-Krise, wie wir sie mit Griechenland hatten, die wird es nicht geben. Aber es ist so, dass die Finanzmärkte ganz genau hinschauen.
Mit der Euro-Krise im Jahr 2010 verbinden viele noch schlechte Erinnerungen. Ein Auslöser der Krise waren ja die hohen Staatsschulden Griechenlands.
Tatsache ist auch schon, dass eben die Finanzfachleute Frankreich schwächer bewerten und wie gesagt, dass Frankreich mehr für seinen Schuldendienst ausgeben muss als zuvor. Und das verschlimmert ja die Malaise noch. Also insofern hat Frankreich da wirklich ein grundlegendes Problem. Natürlich schauen jetzt alle, ob Frankreich strukturell überhaupt noch in der Lage ist, diese Misere, dieses Schlamassel hinzubekommen. Weil es ist ja so, anders als bei uns werden Koalitionen geschmiedet und irgendwie müssen sich dann die Koalitionspartner zusammenraufen. Das schaut oft nicht gut aus, ist ja auch viel geschmäht, diese Kompromisse, die es dann immer gibt, aber es gibt sie eben. Und in Frankreich ist das, gehört das eigentlich nicht zum politischen Geschäft. Da gibt es die politischen Lager und eines der beiden politischen Lager übernimmt die Führung und regiert dann eben. Und wenn es so ist wie jetzt, dass drei Lager sich diametral gegenüberstehen, aber keines stark genug ist, um selbst regieren zu können, dann steckt Frankreich in der strukturellen Krise und momentan weiß wirklich niemand, wie das ausgehen soll.
Und du hast ja schon erzählt, dass Frankreich als eines der Motorländer der EU extrem wichtig ist, wenn da jetzt kein Staatshaushalt zustande kommt. Was würde das konkret für EU-weite Vorhaben bedeuten können?
Ja, da gehe ich nochmal zurück zum 3. Oktober, weil ich habe schon mit etwas hochgezogener Augenbraue gehört, dass Macron am 3. Oktober in seiner Rede auch gefordert hat, die europäischen Sozialsysteme zu reformieren.
L'écart s'est creusé dramatiquement. Et dans notre continent qui a en même temps le modèle social le plus généreux, c'est insoutenable.
Und das fand ich schon etwas lustig, wenn man auf das schaut, was da gerade in seinem eigenen Land passiert, weil er scheitert ja gerade daran. Also Tatsache ist, dass man für alles, was Europa jetzt vorhat, viel Geld braucht. Kampf ums Überleben der Ukraine, also die Ukraine-Hilfe, wie geht das weiter? Vor allem, weil die USA ja da als Partner mehr oder weniger ausfallen. Donald Trump sagt ja, macht das gefälligst alleine und übernimmt die Hauptlast. Dann großes Thema in Europa, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Also wie stellen wir Europas Unternehmen so auf, dass die gegenüber China, gegenüber den USA noch bestehen können? Da gibt es einen Bericht vom ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi.
Die europäische Wirtschaft droht nach Ansicht des früheren Zentralbankchefs Draghi von China und den USA abgehängt zu werden. In einem von der EU-Kommission beauftragten Bericht ruft Draghi zu massiven Investitionen in Wirtschaft, Verteidigung und Klimaschutz auf.
Den hat er im vergangenen Jahr vorgelegt und dieser Bericht sagt, dass man im Jahr 800 Milliarden Euro an Investitionen bräuchte, um Europas Firmen da voranzubringen. Das ist eine unvorstellbare Summe.
Finanziert werden könnte das mit neuen Gemeinschaftsschulden, wie zuletzt in der Corona-Pandemie.
Diesen Bericht trägt jeder in Brüssel unterm Arm, jeder beruft sich darauf. Aber die Frage ist natürlich, wenn man auf Frankreich guckt, woher soll das Geld kommen? Dann die Frage, kann Frankreich seine Verteidigungsausgaben so erhöhen, wie es Macron angekündigt hat? Also Europa will ja aufrüsten, auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auch mit Blick auf die hybriden Bedrohungen durch Moskau. Also die Drohnenüberflüge, die Moskau zur Last gelegt werden, oder die Überflüge von Flugzeugen über NATO-Luftraum. Also da hat Europa ja gesagt und beschlossen, sich aufzurüsten. Ja, das sind so einige der Probleme. Alles kostet viel Geld. Und die Frage ist, wie Frankreich das aufbringen möchte.
Ja, und Frankreich hat doch auch gerade den Nachtzug zwischen Paris und Berlin gestoppt, weil sie den nicht mehr bezahlen konnten, ne?
Auch ein Signal, das zeigt, wie schlecht es um die Finanzen bestellt ist, ja offensichtlich.
Es ist ja immer die Rede, und du hast ihn auch schon erwähnt, vom deutsch-französischen Motor, der die EU antreibt. Könnte oder muss sogar Europa und Brüssel jetzt Frankreich helfen, wenn es dort innenpolitisch so instabil ist?
Die Frage ist, wie das gehen soll. Also das ist schon so, dass die EU-Kommission, das ist ja Europas mächtigste Behörde, die Gesetze vorschlägt, die auch guckt, dass die europäischen Verträge eingehalten werden in den Mitgliedstaaten, die hält sich bei innenpolitischen Dingen schon sehr raus. Also, und das aus gutem Grund. Also Brüssel wird ja oft dafür gescholten, dass es übergriffig sei und zu sehr reinregierte. Also da schaut Brüssel schon sehr, dass man sich raushält aus allem, was in den Mitgliedstaaten passiert, wenn es eben nicht gegen EU-Verträge verstößt. Und ja, also eine Regierungskrise wie die in Frankreich verstößt nicht gegen EU-Verträge, auch wenn sie äußerst misslich ist. Also Brüssel kann da wenig tun. Deutschland, der Bundeskanzler kann nur immer wieder beschwören, dass man gemeinsam mit Frankreich Projekte anpackt. Man hat auch den Eindruck, zwischen Macron und Friedrich Merz läuft es einigermaßen, besser jedenfalls als zwischen Macron und Olaf Scholz davor. Also die beiden sind nie miteinander warm geworden, auch nicht durchs Fischbrötchen-Essen in Hamburg. Also das hat nicht so recht geklappt. Wenn es um die Reform der französischen Sozialsysteme geht, da hat Berlin auch keinen Einfluss.
Diese Regierungskrise in Frankreich, die dauert an, aber Präsident Emmanuel Macron ist weiterhin Präsident und er will es auch bleiben bis Ende seiner Amtszeit 2027. Und trotz dieser ständig wechselnden Regierung kann Macron weiterhin Außenpolitik machen. Du hast schon gesagt, in Frankreich ist das anders als in Deutschland. Der Präsident ist für die Außenpolitik zuständig, er prägt sie. Macron selbst, er sieht sich gern als Staatsmann oder er spielt sehr gerne die Rolle als Staatsmann. Er hält Reden zur EU. Aber trotzdem, ohne Regierung im Rücken, wie viel Substanz hat Macrons Außenpolitik?
Ich würde sagen, die hat schon noch Substanz. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite merkt man auch, dass er gerne ins Ausland fährt und dort Pflöcke einschlägt, weil er weiß, dass es zu Hause eben nicht mehr läuft. Also wenn man sich anschaut, vor kurzem erst hat Macron vor der UN-Vollversammlung die Anerkennung Palästinas als eigener Staat verkündet.
Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Er hat ist vorgeprescht innerhalb seiner EU- und NATO-Kolleginnen und Kollegen, hat Bodentruppen, europäische Bodentruppen in der Ukraine verlangt oder angekündigt, ohne dass die anderen so genau wussten, was er damit konkret meint. Davon ist auch inzwischen nicht mehr die Rede oder nur noch mit Sicherheitsgarantien eben der USA. Also man sieht schon, er prescht zur rechten Zeit voran mit Ideen, die dann nicht immer auch durchführbar sind oder durchgeführt werden. Frankreich ist innerhalb der EU die einzige verbliebene Atommacht, nachdem die Briten ja ausgetreten sind durch den Brexit. Und da ist schon ein starkes Selbstbewusstsein dabei. Und dazu kommt eben noch, dass Frankreich eben auch aufgrund der kolonialen Vergangenheit eine starke Vernetzung in der Welt hat, besonders in Afrika. Truppen entsendet auch zum Teil. Und Macron hat in Europa wirklich eine Rolle gespielt, die auch vieles vorangebracht hat in der Vergangenheit, muss man auch sagen. Tatsache ist, dass die Krise möglicherweise auf die Ukraine-Hilfe oder auf die Potenz Frankreichs in der Ukraine-Hilfe Auswirkungen hat. Und da ist es ja eh schon so, wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, das tut zum Beispiel das Kieler Institut für Weltwirtschaft regelmäßig in seinem Ukraine-Support-Tracker, dann ist es so, dass, wenn man die absoluten Zahlen anschaut, Deutschland mit Abstand an der Spitze steht in Europa, wenn es um Ukraine-Hilfe geht, gerade auch wenn man noch die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge mit dazu zählt. Und dass Frankreich da schon weiter dahinter kommt und schon erst recht, wenn man die Hilfe in Bezug setzt zur jeweiligen Wirtschaftsleistung des Landes, da stehen nämlich die baltischen und die skandinavischen Staaten ganz weit vorne und auch da kommt Frankreich weit hinten. Also so ganz passt das nicht zu den markigen Worten, die Präsident Macron in Sachen Ukraine-Hilfe immer verkündet.
Emmanuel Macron hat einen eigenen Rücktritt als Präsident immer ausgeschlossen. Jetzt steht ja eine neue Regierung. Wenn diese wieder scheitern sollte, könnte Macron auch als Präsident wackeln. Und wenn es dazu kommen sollte, wenn er über diese Krise stolpern sollte, welche Auswirkungen hätte das denn auf die EU?
Das hätte gravierende Auswirkungen auf die EU. Die Sorge ist groß vor einer Machtübernahme durch die Rechtspopulisten vom Rassemblement National, also Marine Le Pen, Jordan Bardella, das sind die beiden großen Figuren beim RN. Und wenn die tatsächlich die Präsidentin oder den Präsidenten in Paris stellen sollten demnächst, dann kommt eine Partei in Paris an die Macht, die Russland nahe steht, die Ukraine-Hilfe kritisch sieht, die den EU-Asylpakt ablehnt. Dazu nur der kurze Einschub. Ums Asylrecht haben die EU-Staaten jahrelang gestritten. Sie haben sich jetzt schließlich auf einen Pakt geeinigt, der deutlich strengere Vorgaben vorsieht und den die EU-Mitgliedstaaten jetzt umsetzen müssen. Also wenn dann in einem wichtigen EU-Staat eine Regierung dran ist, die sagt, wir lehnen das Ganze in Bausch und Bogen ab, dann wäre das ein richtiges Problem. Und dazu kommt nochmal das Problem, wenn wir jetzt auf uns gucken, dass der RN eben auch gegenüber Deutschland Distanz wahrt. Also ich mag es mir nicht vorstellen, ein Tandem, auf dem vorne Friedrich Merz sitzt und hinten Marine Le Pen. Ich glaube, das fährt nicht.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, so richtig hatte ich nicht verstanden, was da in Frankreich passiert mit dieser innenpolitischen Krise. Warum ist es aber auch für uns in der EU und für uns in Deutschland total wichtig, da hinzugucken? Und warum ist es wichtig für uns, dass es Frankreich gut geht?
Ja, also die Frage liegt nahe. Gibt genug Krisen, warum sollen wir jetzt auch noch dahin schauen? Tatsache ist, dass was in Frankreich passiert, ist für Europa und damit auch für Deutschland extrem wichtig. Und wenn Frankreich nicht liefert, dann fällt auch Deutschland und Europa zurück. Also wenn wir uns die ganz großen Vorhaben anschauen, die in Europa zurzeit auf der Agenda stehen. Der Ukraine weiterhelfen im Kampf gegen die russische Bedrohung. Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen, also wenn man sich da umhört und umschaut, da steht es nicht zum Besten, da muss viel passieren. Und wenn Frankreich nicht liefert, dann passiert da zu wenig. Oder wenn man sich anschaut, die Frage, kann Frankreich, wie es angekündigt hat, seine Verteidigungsausgaben erhöhen? Also die europäische Aufrüstung ist eigentlich beschlossene Sache. Die Frage ist, wie kriegt Frankreich das Geld dafür zusammen? Das sind alles Fragen, die uns auch in Deutschland beschäftigen. Und wenn da das Tandem nicht funktioniert, dann hat das für uns auch gravierende Auswirkungen. Also wir müssen genau gucken, was in Frankreich passiert und wie es da weitergeht.
Jakob, ich danke dir sehr.
Sehr gerne.
Jakob Meyer hat uns in dieser Folge von den Auswirkungen der französischen Regierungskrise auf ganz Europa erzählt. Wenn ihr über die neuesten Entwicklungen in Frankreich informiert bleiben wollt, dann schaut auf tagesschau.de vorbei. Autor der Folge ist Julius Pretzel. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Niklas Münch. Produktion Jonas Teichmann, Timo Lindemann und Hanna Bruniers. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Im ARD-Europa-Podcast.eu spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. Den Link zum Podcast in der ARD-Audiothek gibt's in den Shownotes.